Das klingt jetzt wirklich komisch, aber man weiß nicht, ob Nvidia in einem Jahr noch den besten Chip macht. Also ich glaube, wir haben nächstes Jahr im Juni, wenn wir miteinander sprechen, eine neue Regierung.
Okay.
Ja.
Und was bedeutet das für die Börse?
Dass die nach oben springt. Also Anthropic hat also ein neues Modell, welches so stark ist, dass es auch in lange schon bestehender Software- und IT-Infrastruktur Sicherheitslücken findet. Das Bemerkenswerte daran ist, dass bis jetzt Sicherheitslücken sozusagen gefunden wurden, indem spezifische Schwachstellen ausgedeckt wurden. Und dieses Anthropic-Modell schafft es, kleine Fehler in der Software, die auf ganz verschiedenen Ebenen sind, so zu kombinieren, dass eben Sicherheitslücken entstehen, die man auf den ersten Blick nie sehen würde. Das heißt, wenn das in die falschen Hände gerät, ist das sehr gefährlich.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home, wie immer jeden Montag mit der Nummer 306 heute. Ich freue mich sehr, Dr. Andreas Beck ist bei uns. Und ich für mich selbst habe mich wirklich auf diese Session gefreut, weil mir auch eine Einordnung, was von der momentanen Nachrichtenlage, von dem, was da alles draußen passiert, wie ich selber eine Einschätzung finden kann. Ich glaube, da gibt es jetzt eine ganz gute Hilfestellung dafür. Herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank, Edda, für die nette Einführung.
Wir wollen jetzt in den nächsten 30 Minuten darüber sprechen, drei Punkte. Wie gehen Nachrichten und Fundamentaldaten auseinander? Wonach richten sich zurzeit die Märkte? Und der dritte Punkt natürlich, wie kann ich mich da als Anlegerin, als Anleger bewegen in dem Ganzen? Wir haben ja eine extrem Volatilität. Als ich das Skript geschrieben habe für die heutige Session, da war alles irgendwie noch düster. Da haben die Tech-Werte extrem nachgegeben. Das sieht jetzt heute Morgen natürlich ganz anders aus. Dennoch haben wir ja eine bleibende Situation. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was eigentlich das Fundament darstellt im Moment.
Es gibt große Risiken an den Märkten, die präsenter sind als in anderen Marktzeiten. Und es gibt eine extrem schlecht laufende Wirtschaft im Euroraum, allen voran in Deutschland. Und Deutschland ist der Kern des Euroraums. Es gibt eine stark ausufernde Staatsverschuldung. Das sind alles Themen, auch in den USA, das sind alles Themen, die den Markt eigentlich belasten können. Ja, weil eben Investoren, wenn sie längerfristig denken, zu der Überzeugung kommen können, dass da gewisse Turbulenzen vor der Tür stehen. Auf der anderen Seite gibt es die jahrzehntelange Erfahrung, dass nichts die Unternehmensgewinne so treibt wie Innovation. Und immer wenn Innovationsschübe gerade Eingang finden in der Realität, in der wirtschaftlichen Realität, dann sollte man stark im Aktienmarkt investiert sein. Und fast jeder Unternehmer, auch viele Privatmenschen, sehen schon am eigenen Leib, wie künstliche Intelligenz jetzt so einen Innovationsschub darstellt. Und da muss man natürlich dabei sein. Aber wir kommen jetzt vielleicht noch in die Details.
Würdest du dann sagen, da ist zu viel Euphorie drin? Oder wie könnte man das bezeichnen, was da gerade passiert?
Also die Stimmung ist ja gar nicht so gut. Sagen wir mal so, es gibt halt auch inzwischen sehr viele Investoren, die über Indizes gehen, auch über den MSCI World. Dann habe ich automatisch immer so ein Gießkannenprinzip. Aber schauen wir uns die aktuelle Welt doch mal etwas genauer an, dann sieht man, glaube ich, was ich damit meine. Es geht ja bei dieser KI-Geschichte nicht nur um die Frage, wo zukünftige Erträge generiert werden. Also ich sage mal als Beispiel, natürlich die KI-Modelle, die hier die Hoheit haben, das wird wahrscheinlich wieder in Richtung Monopolisierung gehen. Es wird vielleicht 2, 3 Anbieter geben, vielleicht 2 amerikanische, 1 chinesischer oder vielleicht jetzt auch 4 oder 5 Anbieter, aber es werden Monopolrenditen sein, die da vereinnahmt werden. Und die weltweite Industrie und der weltweite Kommunikationsraum wird gezwungen sein, diese Tools zu nutzen. Das kennen wir aus der Digitalwirtschaft, wie schwer sich dann auch eine Kartellbehörde tut, da irgendwie dagegen zu halten. Und dann wird also wieder Geld abfließen aus der Realindustrie. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es eine unglaubliche Belastung für die Konzerne, die Unternehmen ist, egal in welcher Branche, von Pharma bis Automotive. Es ist eine unglaubliche Belastung für die Branche, wie viel Geld für Verwaltung und Reporting, Compliance und so weiter ausgegeben wird. Und wenn man sich anschaut, was für Effizienzgewinne hier möglich werden mit KI, dann ist es also eine echte Win-Win-Situation und dann sollte es für alle sehr gut heraus. Dekret in den USA ist, dass das neueste Modell nur für US-Bürger zugänglich sein soll. Ja, Edda, wahrscheinlich hast du es auch in der Zeitung gelesen oder bei Bloomberg gehört. Also Anthropic hat also ein neues Modell, welches so stark ist, dass es auch in lange schon bestehender Software- und IT-Infrastruktur Sicherheitslücken findet. Das Bemerkenswerte daran ist, dass bis jetzt Sicherheitslücken sozusagen gefunden wurden, indem spezifische Schwachstellen ausgedeckt wurden. Und dieses Anthropic-Modell schafft es, kleine Fehler in der Software, die auf ganz verschiedenen Ebenen sind, so zu kombinieren, dass eben Sicherheitslücken entstehen, die man auf den ersten Blick nie sehen würde. Das heißt, wenn das in die falschen Hände gerät, ist das sehr gefährlich. Es hat das Unternehmen geöffnet, dass sie erstmal ihre eigene Sicherheit verbessern und sich wappnen davor. So, und das, was halt viel zu wenig diskutiert ist, es hat 40 Unternehmen den Zugang geöffnet. Was ist denn das für eine Machtentscheidung? Was bedeutet das für ein Unternehmen, das nicht zu diesen 40 Unternehmen gehört? Und jetzt eben diese Begrenzung nur US-Bürger. Was bedeutet das denn jetzt für europäische, für deutsche Unternehmen, die in Konkurrenz sind mit amerikanischen Unternehmen? Also diese ganze KI-Thematik, da geht es jetzt nicht nur um Geld, da geht es auch sehr viel um Machtmonopole, die da entstehen. Und da kann einem Angst und Bange werden, wenn man das aus der europäischen Perspektive anschaut.
Ja, haben wir ja jetzt hier mehrere Ebenen. Zum einen die Ebene der KI-Unternehmen selbst, die ja ganz stark die Hosse treiben an den Aktienmärkten, zumindest den US-Märkten. Dann haben wir die zweite Ebene, wie schaffen es die hiesigen Unternehmen, also mehr europazentriert, das zu integrieren, selber zu nutzen in ihre eigenen Geschäftsmodelle. Und noch diese dritte Ebene, dass solche Grenzen, die da hochgezogen werden, natürlich die USA weiter abkoppeln eigentlich von der Entwicklung von den meisten Ländern. Relativ unübersichtlich, aus meiner Sicht gerade.
Ja, genau. Aber wo ist unsere Antwort? Wo ist Deutschland? Wir haben jetzt schon das Problem mit diesem extremen Kündigungsschutz, den wir haben, auch bei gut bezahlten Arbeitskräften. Das bedeutet, wenn Oracle umstellt auf ein KI-System, dann haben die von heute auf morgen die notwendigen Schritte in der Umstrukturierung gemacht. Das Personal, was sie jetzt nicht mehr brauchen, wird entlassen und das neue Personal kann eingestellt werden. Und bei SAP ist es ein zweijähriger Sozialplan mit irren Abfindungen. Wie sollen die denn da konkurrieren bei solchen Umstrukturierungen, die in den Verwaltungen jetzt vor der Tür stehen? So, und dazu kommt dann, okay, jetzt könnten wir vielleicht IT-Infrastruktur, Rechenzentren, ja, aber dafür haben wir keine Energie. Wir sind ja auf der Ebene der Strom- und Energiekosten ja überhaupt nicht konkurrenzfähig. Da sind wir komplett abgehängt. So, und jetzt kommt eben auch noch dazu, dass eben so politische Interessen anfangen einzugreifen und auch hier nicht jeder jedes Modell frei benutzen kann. Und man darf ja immer nicht vergessen, wir haben eine freie Weltwirtschaft in dem Sinne, dass die Unternehmen ja weltweit in Konkurrenz stehen. Und wenn die Gewerkschaft sich hier hinstellt und sagt, ja, das ist aber so und so, das kann nicht gemacht werden, dann muss man das immer im Spiegelbild sehen. Was für einen Einfluss hat es auf die Konkurrenzfähigkeit dieses Unternehmens mit ihrer weltweiten Umgebung? Und da haben wir einfach keine Antworten. Und dann wundere ich schon, dass zum Beispiel auch ein DAX, auch wenn es globale Konzerne sind natürlich, und die tun ja massiv, auch SAP, was ich vorhin als Beispiel genannt habe, massiv Abteilungen ins Ausland verlagern, auch Entwicklungsabteilungen ins Ausland verlagern. Deswegen, okay, schlägt es nicht so durch, aber nichtsdestotrotz sind diese Unternehmen halt stärker betroffen als andere.
Und was treibt dann den DAX? Er ist ja genauso heute im Plus wie alles andere auch.
Ja, da hätte ich jetzt auch keine Antwort. Ich meine, es ist immer sehr viel Stimmung getrieben. Man kann nachher immer alles begründen. Ja, das stimmt. Der DAX ist auch extrem billig. Die KGVs sind sehr niedrig. Und ja, natürlich werden auch die deutschen Unternehmen Effizienzgewinne haben mit diesem digitalen Fortschritt. Kann man auch alles immer begründen. Das wissen wir ja beide jetzt über die Jahrzehnte. Keiner weiß, was morgen die Börse macht. Aber nachher kann man es immer begründen. Aber ich persönlich bin da schon etwas erstaunt, ja.
Und siehst du da einen Unterschied zwischen einem DAX und einem MDAX? Wie stark das greift, was du gerade als Basis genannt hast?
Nee, ich sehe einen Unterschied, dass halt bestimmte Unternehmen sehr international aufgestellt sind und sehr flexibel reagieren können auf die schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland. Und da bin ich im DAX oft flexibler unterwegs als im MDAX. Ansonsten müsste man sich das branchenspezifisch auch anschauen, etc. Aber eigentlich geht es immer darum, inwieweit ist ein Unternehmen in den wirtschaftspolitischen Desaster hier in Deutschland gefangen und inwieweit kann es eben Produktion schnell ins Ausland verlagern und kann schnell reagieren. Oder auch vielleicht wechseln, wie es Linde gemacht hat und wie die deutsche Börse ja auch schon lange diskutiert hat und es dann noch verhindert wurde. Edda, also wärst du bei einer englischen Firma angestellt.
Das einzige Thema, was ich hier in der Session nicht anschneiden kann, ist das eigene Unternehmen, aber du kannst es ja sagen. Gucken wir nochmal kurz in die USA, da gibt es auch eine Frage zu, die hätte ich auf jeden Fall auch gehabt. Sind denn diese Börsengänge, die da gerade in den USA passiert sind am Freitag mit SpaceX und die ja vielleicht noch kommen, wenn sie denn so laufen, wie sie geplant sind, sind die eine Gefahr für den Kapitalmarkt? Weil ziehen ja sehr viel Kapital dann in die USA, ist das zusätzlich eine Belastung?
Naja, jede Veränderung, das klingt jetzt banal, aber jede Veränderung ist immer eine Gefahr für den Status quo. Mhm. Und wenn auf einmal 3, 4 neue Schwergewichte in den Börsenindizes landen, dann verschiebt das alles. Ja, wo geht die Liquidität hin? Wo geht sie raus? Wie sieht die neue Struktur aus? Die kennt man vorher immer nicht im Detail. Aber nehmen wir mal SpaceX, das ist ein schönes Beispiel. SpaceX, Also der Börsengang hat geklappt. Ja, es waren ja auch 23 Konsortialbanken dabei, die eine Werbung gemacht haben, die an EMTV erinnert hat. Und ein Börsenprospekt mit buntesten Bildern, aber ohne Zahlen. Meiner Meinung nach, wenn man sich dieses Unternehmen anschaut, sieht man da genau dieses Spiegelbild von dem, was ich vorhin gesagt habe. Es geht eigentlich gar nicht mehr um Geld. Geld fließt genug in diesem KI-Thema. Es geht um Macht. Und dieses SpaceX-Konzern, ich meine, der ist ja so aufgestellt, dass Elon Musk knapp 85% der Stimmrechte als Einzelperson behält, obwohl er nur über 40% der Aktien hat. Das heißt, es wird weltweit gestreut, werden Gelder eingesammelt, aber die Aktionäre haben überhaupt nichts zu melden, was ja ein völliger Widerspruch ist zur eigentlichen Idee des Kapitalmarkts. Dann habe ich ja einen Ösch-Konzern, was ja auch dem Shareholder-Value-Prinzip widerspricht. Und wenn ich mir den Börsenprospekt anschaue, dann hat er ganz tolle Ziele. Besiedelung des Mars und alles Mögliche, aber nicht das Ziel Gewinnmaximierung, was ja auch im Shareholder Value sozusagen eine Basis ist, dass eine Ökonomie dauerhaft funktioniert. Und ich glaube, dass die Aktionäre noch merken werden, die Idee dieses von SpaceX ist eine ideelle Idee. Das ist nicht die Idee, besonders viel Geld zu verdienen. Sprich, da sind jetzt Teile drin, die profitabel sind, aber die sind genau deswegen profitabel, um andere Dinge zu finanzieren. Also ich hätte die Aktie jetzt nicht gezeichnet. Ist überzeichnet gewesen und auch in Deutschland kenne ich einige, die es sich freuen, dass sie so ein paar Stücke haben.
Ich würde das Bild ein bisschen größer ziehen, also weg von der reinen Liquiditätsfrage hin zu der Konjunktur. Da gibt es auch eine Frage zu. Lars hat das angemerkt. Ist nicht diese massive Hosse der KI-Werte, der Mac 7, jetzt sind es wahrscheinlich Mac 8 oder Mac 9, macht das nicht ein verzerrtes Bild überhaupt von der Konjunktur in den USA? Weil ohne die wäre die US-Wirtschaft ja in einer ganz anderen Situation. Oder siehst du das anders?
Nee, genau so ist es. Also auch das Wirtschaftswachstum in den USA ist sehr stark von diesem KI-Boom getrieben, die ja auch Energie brauchen, die Infrastruktur brauchen etc. Aber so what, das ist ja jetzt keine Negativaussage. Es ist halt unglaublich, was für ein Innovationsschub da wieder kommt, wie das aus den gleichen Zirkeln kommt, wie schon die digitale Innovation, wie damit umgegangen wird. Und wie sobald ein Unternehmen, jetzt gerade wieder jüngst eines, glaube ich, aus Hamburg, welches da irgendwie Fuß fasst, sofort übernommen wird von den amerikanischen Unternehmen oder den Private Equity Gesellschaften. Der Zug fährt in einem Tempo und man sagt immer, ja, die amerikanische Wirtschaft und der S&P 500, der hätte sich überhaupt nicht gut entwickelt, wenn es diese Magnificent Seven nicht gegeben hätte. Ja, aber es gibt sie halt. Und SpaceX hat jetzt eine Börsenkapitalisierung, die ist ungefähr so hoch wie der DAX 40. Das ist halt so.
Klar, aber wie gehe ich da als Anlegerin mit um? Ich kann jetzt überlegen, also auf der einen Seite kann ich natürlich überlegen, ich lasse das aus in meinem Depot. Okay, dann werde ich mit einer Minderrendite definitiv bestraft. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine große Klumpe. Gerade wenn man langfristig investiert, es ist ja ein Klumpenrisiko ein echtes Thema.
Das kann ich jetzt nur bestätigen, auch bei diesen Magnificent Seven. Wir haben hier ein hochinnovatives Umfeld und gerade in so Innovationszyklen weiß man heute nicht, wer in einem Jahr wirklich der Gewinner ist. Das klingt jetzt wirklich komisch, aber man weiß nicht, ob Nvidia in einem Jahr noch den besten Chip macht. Mhm. Da ist so viel Entwicklung, nur als Beispiel. Oder wo am Ende die besten Modelle stehen. Im Moment sieht es so aus, als wäre Anthropic weit vorn, aber wer weiß, was noch aus China kommt und was woanders gerade entsteht. Also da gibt es Brüche, da gibt es Wechsel. Das heißt, breite Streuung ist immer das A und O. Und da kann ich auch wirklich nur appellieren, man darf sich da nicht blenden lassen jetzt von dem Hype von einigen wenigen Unternehmen und muss sich schon sein Portfolio so anschauen, wie extrem konzentriert darf das werden und inwieweit muss ich breit streuen. Am Ende ist die Weltwirtschaft ja doch etwas, was breit aufgestellt ist und es ist nicht denkbar, dass am Ende nur 7 Unternehmen das Rennen machen. Die gesamte Wirtschaft muss dann am Ende davon profitieren, sonst gehen ja auch die Kunden aus.
Und wenn ich jetzt ein bisschen taktischer unterwegs bin, also das Ziel habe, möglichst günstig zu kaufen, um dann teuer zu verkaufen, wie kann ich jetzt unterscheiden, was jetzt ein reiner Nachrichtenhype ist oder was vielleicht ein bisschen mehr fundamentale Substanz hat? Worauf würdest du da schauen?
Ich glaube, dass das grundsätzlich nicht geht. Es ist ja so, der Marktpreis, der für die Aktien bezahlt wird, der fällt ja nicht vom Himmel, sondern da gibt's halt gerade so viele Käufer, die das für fair halten und so viele Verkäufer, die das für fair halten. Und die haben bestimmte Informationen. Und wenn man selbst nicht mehr Informationen hat und alles, was über den Bloomberg-Ticker geht, ist eigentlich schon verbrannt. Wer da keine Insider-Informationen hat zusätzlich, wie soll der jetzt schlauer sein als der Markt? Das kann man sagen, ja, aber es gibt ja so Hypes und dann wollen alle rein und dann gibt es auch wieder so Panik, da wollen alle raus. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ich finde, da kann man dann trotzdem nur mit einer sehr breiten Streuung reagieren. Weil, also die sehr breite Streuung, wenn ich das jetzt über die Jahrzehnte Erfahrung betrachte, die ist ja schon immer sehr witzig, weil in der Regel sind dann die Best-Performer Aktien, die man gar nicht so im Blick hatte. Und zufällig hat man sie halt dann auch im Depot nicht so hoch gewichtet. Aber das sind eigentlich, ist immer wieder überraschend, diese Turnaround-Stories. Das ist ja eigentlich immer das, was so Portfolien am Ende wirklich getrieben hat. Da ist halt jetzt Rheinmetall ist keine Turnaround-Story mehr. Ja. War jetzt halt eine, ist jetzt auch keine mehr. Ist die nächste vielleicht VW, aber das wissen wir halt nicht. Weil Turnaround heißt erstmal, der aktuelle Stand muss ziemlich schlecht sein.
Klar, vom schlechten dreht ins Gute, dann hast du den Turnaround. Bleiben wir mal bei der breiten Streuung, da gibt es auch ein paar Fragen zu. Also von den ganzen vielen Fragen, danke dafür übrigens an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Versuche ich mal die rauszupicken, die jetzt in dem langfristigen, gut gestreuten Depot sind. Da möchte Marie wissen, was du für eine Meinung zu China hast. Wie hoch sollte man das gewichten?
China ist unglaublich schwer einzuschätzen, weil wahnsinnig attraktiv bewertet auch und auch sehr innovativ. Und die ganzen Probleme, die Europa hat, die sind dort nicht. Dafür haben sie halt andere Probleme. Aber es ist halt sehr politischer Markt. Es gibt wenig Schutz für Investoren, insbesondere für ausländische Investoren. Im MSCI All Countries World ist China ja sehr, sehr gering gewichtet. Ich würde schon eine höhere Gewichtung für ein breit gestreutes Portfolio empfehlen. Aber man darf das auch nicht zu positiv sehen. Ja, weil es, wie gesagt, es gibt nicht den Investorenschutz. Und sehr viel Dynamik passiert jenseits der für internationale Investoren zugänglichen börsennotierten Unternehmen. Deswegen, es gibt ja da so diese Idee einer BIP-Gewichtung, davon halte ich überhaupt nichts, weil dann lande ich am Ende bei 30% China ab. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der kleinen Börse, die dort existiert, eben für internationale Investoren.
Und nochmal zurück zur Technologie. Was würdest du sagen, wie viel Technologie sollte ich zulassen? Da gibt es auch ein paar Fragen zu. Wo ist da so eine Obergrenze?
Die Frage, da kann ich jetzt nicht vernünftig antworten. Ich weiß, dass natürlich Technologie etc. auch schon extrem hoch gewichtet ist in den Marktindizes. Aber es ist ja auch tatsächlich der Treiber der Treiber. Und dann, finde ich, wird auch bei Technologie oft zu viel mitgemischt. Also inzwischen haben sich ja die Unternehmen schon auch sehr ausdifferenziert. Apple ist letztendlich wirklich ein komplett anderes Unternehmen als Alphabet und wird beides dann vielleicht im gleichen Segment zugeordnet. Dass Technologie in den Indizes so extrem hochgewichtet ist, das liegt vielleicht daran, dass man es längst hätte aufsplitten müssen in verschiedene Subbranchen und dann wieder optisch wieder anders aussehen.
Tesla ist ja, glaube ich, eher in dem Consumer-Bereich zugeordnet, aber wird von anderen wiederum als Tech-Unternehmen gesehen.
Ja, Tesla ist ja sowieso ein Chamäleon.
Welche Subbranchen würdest du denn bei Technologie sehen? Vielleicht kann man das ja für sich selbst einteilen.
Also meiner Meinung nach, diese Plattformunternehmen wie Alphabet, ohne die gar nichts mehr geht, die ist eigentlich ein Infrastrukturunternehmen. Auch Microsoft ist ein Infrastrukturunternehmen. Zum Beispiel, ist das überhaupt noch Tech? Weil die haben Lizenzeinnahmen. Nichts funktioniert ohne die. Also eigentlich ist das doch Infrastruktur, so wie der Gaspipeline. Ja. Und also nur als Beispiel, ja.
Also wenn ich selbst meine Branchengewichtung überprüfen möchte und dass ich dann nochmal versuche, eine eigene Einteilung zu machen und das rauspacke aus dem Tech-Bündel zu was anderem hin, wäre das ein gutes Vorgehen dann.
Ach, da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Also ich meine, wenn man sich über die regionale Gewichtung hinreichend Gedanken macht, dann hat man, glaube ich, schon ein gutes Portfolio. Dass dann die Branchenindizes auch noch eine Rolle spielen, da würde ich jetzt nicht so den großen Wert drauf legen, weil am Ende sind diese Unternehmen halt dann doch auch, die dann hochgewichtet sind, die am profitabelsten sind.
Stichwort regionale Gewichtung, was für ein Verhältnis USA-Europa? Ist es für dich im Moment gut?
Also im All Countries World Investable Markets, also mit den Small Caps, hat USA jetzt, glaube ich, so 65%.
Echt? So viel wieder? Also ich das letzte Mal geguckt habe, war es noch knapp gut 50, okay. Ja, aber sie steigen ja auch stärker.
Ja. Ja, und ich will keine falschen Zahlen nennen.
Ja,
ich denke, es sind auf jeden Fall um die 60%. Und das klingt extrem. Wir haben bei uns, wir machen so einen Gleichwertindex, dass wir Bewertungsexzesse korrigieren bei den Bewertungen, aber auch wir landen bei uns inzwischen mit USA über 50%.
Gleichwert heißt, dass sie einigermaßen gleichgewichtet sind. Und
ja, also man hat halt immer dieses Blasenrisiko, wenn man diesen Indizes blind folgt. Das, was am teuersten ist am höchsten gewichtet. Und da konnte man halt im neuen Markt, auch Japan-Krise etc., konnte man halt sehen, wohin das führt. Und diesen Problemen kann man begegnen, indem man einfach die Indizes nochmal neu rechnet und unterstellt, dass gewisse Kurs-Gewinn-Verhältnisse ähnlich sind bei ähnlichen Unternehmen und es nicht so extrem auseinanderdriftet, bloß weil die einen halt jetzt im Nasdaq sind und die anderen nicht. Und da kriegt man immer ein ganz gutes Gefühl, was aus so einer fundamentalen Perspektive eigentlich jetzt so ein Weltindex wäre, sozusagen gewichtet über die Gewinnströme. Und da sieht man halt auch, wie profitabel die amerikanischen Unternehmen sind. Und dann kommt man eben auch auf 50% plus, ja.
Und was mache ich mit den anderen 40%, also 50 bis 60 USA? Und
ja gut, dann gibt es eben noch den Europaraum, dann gibt es Pazifik, den entwickelten Pazifikraum, eben dominiert von Japan und noch Australien dabei. Und dann gibt es die Schwellenländer. Da hat jede Region ihre Vor- und Nachteile. Ich finde die Schwellenländer schon sehr interessant im Moment. Auch der pazifische Raum ist, also die sind alle, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Europa hat halt besonders den Vorteil, dass es sehr billig ist und dass wir eine solche Ineffizienz haben in der Wirtschaftspolitik, dass hier kleine Änderungen zu solchen Vorteilen führen würden für den Wirtschaftsraum, dass das doch irgendwann wahrscheinlich kommen wird. Und das heißt, wir haben unglaubliches Aufholpotenzial hier in Europa, und da ist natürlich auch nicht schlecht, dann immer schon mal dabei zu sein. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Also meiner Meinung nach muss es irgendwann kommen, weil so kann es nicht weitergehen.
Ich höre wie alle jeden Morgen einen Börsenpodcast, und da ist tatsächlich die vergangene Woche gefragt worden, ob sie nicht mal den DAX weglassen sollten, also den Kursstand des DAX in dem Wochenrückblick auf den Aktienmarkt. Also da stellen sich bei mir natürlich alle Haare, und die haben auch alle, die geschrieben haben, haben gesagt, bloß nicht, aber trotzdem, allein auf den Gedanken zu kommen, ist ja eigentlich auch schon ein Zeichen für sich.
Ja, stimmt.
Aber wenn du denkst, irgendwann kommen wir in Europa wieder dazu, dass wir aufholen wollen, da will Dana wissen, wie bekommt man denn so einen Turnaround mit? Was sind da die ersten Indikatoren?
Die ersten Indikatoren sind, dass wir uns institutionell so aufstellen, dass wir überhaupt wieder handlungsfähig werden. Reformen auf EU-Ebene, politische Veränderungen, Änderungen in der Politik, wie kommuniziert wird, wie die Medien reagieren. Paradebeispiel ist hier, das ist jetzt keine Überraschung, natürlich Argentinien. Argentinien war ja vollkommen marode, und in welchem Tempo hier wirtschaftsliberale Reformen zu einer kompletten neuen Stimmung in der Bevölkerung führen. Eine Zentralbank sanieren und ein Wirtschaftswachstum ins Leben rufen. Und Argentinien hat ja nicht das Potenzial von Deutschland. Also da sieht man, was möglich ist. Und ich bin da einfach optimistisch. Es klingt zwar im Moment komisch, da optimistisch zu sein, wenn ich mir Friedrich Merz und Lars Klingbeil anschaue. Aber es ist ja auf Unternehmensebene ein solcher Einbruch an wirtschaftlicher Aktivität, dass auch die ganzen Gewerbesteuereinnahmen in den Kommunen und so, da ist es einfach, da kann ich nicht mehr wegschauen. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wie haben wir es früher gemacht? Wie haben es andere Länder gemacht? Auch Schweden war ja schon mal völlig bankrott und hat dann über wirtschaftsliberale Reformen einen Turnaround geschafft. Also das Rezept, da muss ich mal gar nichts ausprobieren. Das ist ja alles x-mal untersucht und man kann es machen. Im Euroraum extrem schwierig, weil dann hat man immer noch EU-Recht und dann hat man eben, es ist halt bei uns kompliziert, aber ja, wir werden das auch schon wieder angehen. Da bin ich jetzt Demokrat und Optimist genug.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass solange sich diese tiefgreifenden Reformen am Horizont nicht abzeichnen, dass ich dann auch gucke, dass ich logischerweise mein Europa-Engagement oder vor allen Dingen auch mein Deutschland-Engagement, sei es DAX, sei es MDAX, sei es noch kleiner, geringer halte.
Also ausländische Investoren in Deutschland sind ja komplett eingebrochen. Die Auslandsinvestitionen der deutschen Unternehmen sind auf Höchstständen. Das ist ein Zeichen, wo die Reise im Moment hingeht.
Ja, sehr richtig. Was ist so deine Erwartung für die kommenden Monate für den hiesigen Markt?
Der Zeithorizont ist mir zu kurz.
Okay, dann gucken wir mal weiter in die
Zukunft. Ich befürchte tatsächlich, dass es die nächsten Monate einfach so weiter eiert, dass einfach gar nichts passiert. Es werden Reden geschwungen. Jeden dritten Tag ist in der FAZ ein Gastbeitrag, was man machen müsste. Alle wissen es eh, aber keiner geht irgendwas an. Ein paar Monate wären mir hier zu kurz.
Okay, dann gucken wir ein bisschen weiter. Gucken wir mal auf ein Jahr, dass wir vielleicht nächstes Jahr im Juni wieder miteinander sprechen hier bei unserer Online-Session.
Also ich glaube, wir haben nächstes Jahr im Juni, wenn wir miteinander sprechen, eine neue Regierung.
Okay.
Ja.
Und was bedeutet das für die Börse?
Dass die nach oben springt.
Okay. Okay, gehen wir mal zum Abschluss zu dem ganzen
Fall. Ich bin keine Kerde für meinen Optimismus, aber wirklich.
Optimismus ist immer gut.
Ja, ich habe viel Kontakt auch im Mittelstand, auch mit nicht börsennotierten Unternehmen. Wenn man mit diesen Unternehmen spricht, das ist, man sagt ja immer, die Probleme müssen halt ein gewisses Niveau erreichen, dass man sich bewegt. Und ja, das Niveau ist einfach da, es ist da.
Hier kommt eine Frage zu Johannes, die würde ich direkt mal hier reinnehmen, bevor ich zu dem ganz Praktischen komme. Dein Blick auf die deutsche Wirtschaft ist ja jetzt recht pessimistisch und negativ. Trotzdem ist der DAX deutlich gestiegen jetzt im Vergleich zu Frankreich. Wie siehst du das da? Siehst du Frankreich noch problematischer Da hat der Kakaron mal gerade 11% gemacht. Sagt jetzt Johannes, ich kann es nicht überprüfen in der Zeit.
Also Frankreich ist auf jeden Fall noch problematischer. Die haben noch mehr Reformstau und noch chaotischere politische Verhältnisse. Ein noch höheres Verschuldungsproblem. Aber dass der französische Index so stark gelitten hat, das liegt schon auch daran, dass der ganz anders aufgestellt ist und zum Beispiel als Schwergewicht dort die Luxusindustrie hatte. Und die Güter werden in China weniger nachgefragt. Und also der hat, dieser französische Index, der hat dann auch schon so ein Eigenleben, ja. Frankreich, Deutschland und Italien kann man da schon fast in eine Schublade stecken. Dass Frankreich jetzt so ein bisschen besser aussieht, liegt halt extrem stark daran, dass sie viele Milliarden über den Corona-Hilfsfonds geschenkt bekommen haben. Das lässt sie im Moment besser aussehen, aber ja, tatsächlich ist Zentraleuropa eigentlich, sitzt hier in einem Boot, ja.
Na, das ist ein super wichtiger Hinweis, dass man sich bei solchen Betrachtungen von Ländern, deren Konjunktur und deren Leitindexentwicklung auch immer nochmal anschauen sollte, was da drin ist. Für Korea gilt das ja zum Beispiel ganz besonders, also für Südkorea, dass da ja der Tech treibt. Also deswegen, das ist immer ein Zusammenhang zwischen Indexstruktur und Entwicklung.
Aber nochmal, ja, am Ende, die Musik spielt in den einzelnen Unternehmen. Welche Innovationen werden dort gemacht und wie setzen sie sich im internationalen Wettbewerb durch? Und wenn man dann halt mal ein Unternehmen hat, wie Novo Nordisk in Dänemark, die halt mal den Ton angegeben haben in bestimmten Pharmaentwicklungen, okay, dann zieht es ein ganzes Land die Steuereinnahmen nach oben. Oder BioNTech, die dann auf einmal dazu geführt haben, dass Mainz Rekordsteuereinnahmen hat. Am Ende ist Innovationen konkret in einzelnen Unternehmen, die Mehrwert schaffen. Und genau, und dann laufen die Indizes halt zum Teil dann auch mal ganz unterschiedlich. Aber das hat dann weniger eine länderspezifische Begründung.
Stichwort Nokia und Finnland, das ist ja Geschichte, reimt sich hier an der Stelle. Eine Frage von mir, hast du eine Obergewichtung für einzelne Werte? Wir hatten es ja gerade über Klumpen und dass man möglichst breit streuen sollte. Gibt es da so, wo du sagen würdest, jetzt egal wie gut das gerade performt, egal wie überzeugend die Geschichte ist, mehr als so und so viel Prozent möchte ich davon nicht haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip sehe ich schon so eine Obergrenze bei 5%, ja. Wenn man jetzt wirklich ganz breit streut, dann stehen einem so knapp 10.000 Unternehmen zur Verfügung, also inklusive der weltweiten Small Caps und Emerging Markets. Und wenn man dann das einigermaßen breit aufstellt, dann kommt man schon eher nicht an diese Problematik, über 5% in ein Unternehmen investiert zu sein. Aber ich würde da so eine Schwelle sehen, aber die ist jetzt sehr emotional, auch die kann natürlich auch 6% sein, ja.
Und wenn jetzt ein Unternehmen über diese Schwelle rübergeht, das ist auch so ein bisschen mein Schlussbereich. Was würdest du eigentlich jetzt tun? Also egal, ob es ein Unternehmen oder eine Region oder ein Sektor, würdest du den Leuten empfehlen, jetzt mal absichern oder rebalancen? Oder was ist das richtige Vorgehen? Wie passe ich mein Depot an die Nachrichten, an die Verschiebung an?
Also absichern halte ich für eine sehr schlechte Idee. Das funktioniert nicht. Einfach aus der Praxis. Jetzt mal schnell so einen Put einziehen oder so, das kostet immer Geld und am Ende die Erfahrungen sind einfach schlecht. Also die Zeit spielt einfach gegen einen. Wenn, dann muss man sich über die Aktienquote Gedanken machen und da ist unser Credo immer handlungsfähig bleiben. Das heißt, solange es boomt, immer eine Liquiditätsreserve in Anleihen behalten, dass man handlungsfähig ist, wenn es mal crasht und alles billig wird und dann auch das nutzen kann. Und ansonsten Rebalancing ist immer eine gute Idee. Also wenn gewisse Dinge aus dem Ruder laufen, einfach wieder so zu einer Idee der Gewichtung zurückzukehren, dann ist ja eigentlich nur ein antizyklisches Verhalten. Das ist immer eine gute Idee und man bleibt im Spiel. Also das ist etwas, wo die Zeit nicht gegen einen spielt. Wenn ich echte Absicherungspositionen eingehe, dann habe ich den Zeitwertverlust davon und dann spielt die Zeit halt gegen mich. Balancing ist immer eine gute Idee.
Was empfiehlst du wirklich ganz langfristig agierenden Investoren und Investoren? Wie oft sollten sie das machen? Also man reagiert ja nicht auf jede Bewegung. Was ist da so ein guter Zeitrahmen?
Also es gibt ja viele, die machen das dann automatisch einmal im Jahr. Dann gibt es welche, die machen es nach Schwelle. Sobald die Zielallokation um x Prozent überschritten ist, wird agiert. Wir halten Letzteres für pragmatischer. Aber ja, wir halten Letzteres für pragmatischer. Aber wirklich die Musik spielt daran dann, dass wenn es wirklich einbricht, dass man dann handlungsfähig ist und dass man gegebenenfalls dann weg von einer prozentualen hin zu einer nominalen Denke geht. Damit meine ich Folgendes. Hat ja inzwischen jeder Langfristinvestor, glaube ich, verstanden, investiert zu bleiben in der Krise ist die Kunst. Was sie noch nicht verstanden haben, es macht einen riesen Unterschied, ob ich prozentual oder nominal investiert bleibe. Damit meine ich Folgendes. Aus Sicht des Vermögensverwalters ein 60 Aktien, 40 Rentenportfolio. Wenn es die Aktien einbrechen und ich gehe wieder auf 60, 40, dann bin ich prozentual ja investiert geblieben. aber aus Sicht des Investors natürlich nicht, weil der Investor geht mit 1 Million in die Krise rein und dann fallen die Aktien um 25% und dann hat er nicht mehr 1 Million, sondern beispielsweise nur noch 800.000. Und ein 60-40-Portfolio mit 800.000 ist halt nicht im Markt geblieben, nominal. Das heißt, wenn er nominal im Markt bleibt, dann muss er vielleicht von 60-40 auf 80-20 gehen und so. Und dann ist er wirklich nominal investiert geblieben und für den Investor, die Rendite zählt nur der nominale Wert, nicht der prozentuale. Und das sind so Dinge, da kann ich meine Erträge optimieren über die Zeit hinweg. Und das ist auch relativ unkompliziert und das wäre so unser Ratschlag.
Oh, vielen Dank. Das ist ein Gedanke, der mir auch neu ist. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit in die nächsten, Börse-Home-Sessions und in meine eigenen Überlegungen.
Nee, das ist total interessant, weil wenn man mit Vermögensverwaltern und Portfolio-Managern spricht, dann denken die immer in Prozentzahl, weil die ja nur Excel kennen. Aber der Investor, in Wirklichkeit denkt der immer nominal, weil es geht um sein Geld. Ja. Das ist aber die korrekte Perspektive.
Da sollten wir auch öfters mal nominal sprechen und nicht bei solchen Überlegungen prozentual. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen rannehmen. Und zwar, Ingo will wissen, das geht jetzt in den Sektor rein, dass, wenn das Zinsniveau jetzt weiter steigt, die ersten Erhöhungen gab es ja jetzt schon vergangene Woche, wäre das eine Zeit, die Finanzwerte wieder höher zu gewichten? Also wenn jetzt jemand taktisch unterwegs ist und eins ist eine Branchenallokation immer regelmäßig überprüft.
Ja, die Finanzwerte sind auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Für die sind das natürlich wirklich gute Zeiten. Jetzt die Zinserhöhungen sind ja schon sehr interessant, weil die Europäische Zentralbank meiner Meinung nach sich da völlig überschätzt. Also, oder sie weiß das sicher auch, aber die gibt halt dem öffentlichen Druck nach. Also, dass wir jetzt eine Inflation haben, das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt in Deutschland eine Euphorie hätten, die Menschen zu viel konsumieren würden und die Unternehmen zu viel investieren würden. Und nur wenn das der Fall ist, bringen ja Zinserhöhungen einen Mehrwert, weil sie dann eben diese Euphorie dämpfen. Aber das haben wir überhaupt nicht. Wir haben Insolvenzrekorde, die Konsumenten halten sich zurück. Wir haben das ja überhaupt nicht. Das heißt, die Inflation kommt ja ausschließlich daher, dass wir einen Angebotsschock haben und eben zum Beispiel Energie jetzt im Preis explodiert ist. Okay, kann ich jetzt dem sinnvoll begegnen, indem ich auch die Liquidität für die Unternehmen nochmal teurer mache? Das ist ja absurd, ja. Und das passiert gerade, aber ich glaube, dass die Europäische Zentralbank das halt gibt dem öffentlichen Druck nach, aber das auch sehr gemäßigt macht. Und ich finde auch sehr schön zu sehen, dass der im Anleihemarkt das einfach vollkommen egal ist. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht und die Zinskurve ist einfach flacher geworden. Jetzt gibt es vielleicht ein Abkommen zwischen Trump und dem islamischen Terrorregime. Dann ist die Zinskurve auf einmal nochmal flacher geworden. Also da spielt die Musik. Ja. Mhm. Und die Europäische Zentralbank, also macht sich da wichtig, sorry.
Also das Fazit daraus, auf die Zinskurven gucken, das gibt einen Eindruck, wie tatsächlich so die Wirksamkeit von Maßnahmen ist und
genau, auf die
Finanzwerte sind schon gut gelaufen, genau.
Auf die Zinskurve gucken und darauf gucken, was jetzt diese Refinanzierung auslaufender Anleihen plus Neuverschuldung für die Staaten bedeutet. Mhm. Weil die haben ja alle noch sehr schöne Anleihen zur Nullzinsphase begeben, Deutschland, Frankreich, Italien, die jetzt auslaufen und jetzt müssen wir plötzlich Frankreich für eine 10-jährige 3,7% Zinsen zahlen. Das gibt alle Planungen. Wer hält da noch was aus und wann muss die Europäische Zentralbank hier eingreifen und wieder Anleihen aufkaufen? Ein Extrembeispiel ist da Italien zum Beispiel. Italien zahlt inzwischen mehr Zinsen vom BIP, als sie Neuverschuldung haben. Das, obwohl ja noch ein Großteil der Bestände der Anleihen im Nullumzinsfeld begeben wurden. Aber die laufen jetzt alle aus und müssen refinanzieren. Und insofern halte ich die Zinskurve für extrem spannend und ich halte es auch für extrem spannend, jetzt langlaufende Anleihen zu kaufen.
Okay, weil am langen Ende dann die Zinsen noch stärker steigen werden, oder?
Weil sie am langen Ende fallen werden und ich dann Kursgewinne habe. Weil es ist einfach nicht möglich, dass Frankreich auf 10-jährige 3,7% hochhält für 2 Jahre.
Okay.
Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und dann gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie machen knallharte Reformen, auch das würde der Zinskurve gut tun. Aber vielleicht macht es auch nichts und da muss die Europäische Zentralbank die französischen Anleihen wieder anfangen aufzukaufen und künstlich die drücken. Ja gut, und dann habe ich halt diese Anleihen und dann habe ich einen Gewinn. Hat man ja alles schon erlebt.
Vielen Dank für den Schlenker über den Anleihenmarkt. Da könnten wir auch, denke ich, viel, viel länger drüber sprechen. Und noch vielleicht zum Abschluss einen ganz anderen Markt, weil da gab es etliche Fragen zu, unter anderem von Mechthild. Hast du eine Meinung zu Edelmetallen? Wie könnten Sie sich in dieser Gemengelage verhalten?
Also wir haben Gold letzten Monat von 2% auf 0,5% reduziert in unserem Global Portfolio One, weil ja, da gab es halt so eine Kaufdynamik, die ist offensichtlich draußen. Und man kann Edelmetalle ja nicht wirklich bewerten, weil es gibt keinen Cashflow. Also es ist völlig willkürlich, was jetzt einer zahlt oder nicht zahlt. Und bei Gold denke ich langfristig auf jeden Fall schöner Bestandteil im Portfolio. Wir werden auch wieder auf 2% gehen, aber wir warten jetzt einfach mal die Dynamik ab, weil diese Dynamik ist ja enorm, hat man auch bei Silber gesehen. Wie gesagt, also Edelmetalle, die kann man ja nicht wirklich bewerten. Das hängt dann immer von der Marktstimmung ab und von dem Verhalten der Marktteilnehmer, die es ja auch nicht bewerten können. Also auch wie die dann einschätzen, was die anderen machen. Insofern würde ich, wenn ich jetzt als Privatanleger da unterwegs bin, würde ich da am Ende jetzt wahrscheinlich gar nichts machen, sondern einfach meine Quote halten, ja.
Vielen Dank dafür und überhaupt vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und diese ganzen vielen spannenden Impulse. Ich nehme definitiv auch was mit für meine kommenden Online-Sessions mit wem auch immer. Wer auch immer ist in nächste Woche am Montag, Heiko Böhmer, der wird sprechen über sein Konzept des Value Investings, Modern Value. Da sind wir dann ganz im Stockpicking-Thema drin und ich freue mich sehr drauf. Und aber heute nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Das kommt auch hier von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich hoffe, wir machen das wieder. Hat sich auch Marie gewünscht, vielleicht in einem Jahr oder so. Da können wir ja gucken, was davon alles eingetroffen ist.
Ja, vielen Dank, Edda, und vielen Dank an die Teilnehmer fürs Zuschauen.